CDUler sind ja nochmal ganz eigenes Völkchen für sich. Ich glaube, das ist einfach so Gegenteiltag, jeden Tag.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na, zack, zack, das geht ja alles bei dir, zack, zack, heute. Hallo, grüß dich.
Na? Naja, du hast mich ja heute auch so lange ausschlafen lassen, Mike.
Ja, ein halbes Stündchen, das hilft dir dermaßen, den Tag irgendwie anders anzugehen,
Ich bin seit halb sieben wach.
Ja, 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 ja.
Und gestern bin ich sogar 5.30 Uhr aufgestanden und habe angefangen zu arbeiten. Ich glaube, Ali hat mir angesteckt mit seinem
Ich wollte gerade sagen, was ist aus deinem Studentenleben geworden, ey? Das ist ja...
Naja, das ist schon lange her, Mike.
Schwierig, schwierig.
Hast du gerade gegähnt?
Ja.
Ist Ferien, ne? Es ist schwierig, die Zeit.
Ja, naja, es ist so ein... So, man merkt, dass die Kinder auch auf dem Zahnfleisch gehen mittlerweile. So in Sachen Hort und Bespaßung und so. Aber es geht ja Gott sei Dank dann bald in Urlaub.
Was heißt auf dem Zahnfleisch?
Naja, die haben ja ein langes Schul- und Kindergartenjahr gehabt, ne? Und jetzt sind sie ja immer noch sozusagen in der Betreuung, weil Papa und Mama arbeiten müssen oder Podcasts machen müssen. Ich will das jetzt nicht als Arbeit bezeichnen, das ist ja ein Vergnügen, sich mit dir zu unterhalten. Aber verstehst du, was ich meine? So langsam kann da auch mal ein bisschen Tapetenwechsel kommen, auch für die Kids, ne? Und dementsprechend von den Abläufen her durchlöchert ist auch der Tagesablauf von den Kids. Mal schlafen sie lang, mal schlafen sie kurz, mal schlafen sie später ein, mal schlafen sie eher irgendwie ein. Da ist so keine Kontinuität irgendwie drin.
Das ist ja interessant. Also sind sie quasi trotzdem tagsüber untergebracht, verstaut?
Ja, na, im Hort. Ja, ja, genau.
Ja, weiß ich kenne das nicht.
War Hort wie jedes ordentliche DDR-Kind.
Ich war in Ferien halt zu Hause, einfach so.
Ja, ja. Sind natürlich bei uns auch zu Hause. Das ist jetzt nur die ersten paar Wochen, bis wir Urlaub haben. Und wenn wir dann Urlaub haben, dann geht es in den Infight sozusagen. Mann gegen Mann, Eltern gegen die Kinder. Ich glaube, alle Eltern wissen, wovon ich rede. Man macht dann drei Kreuze, wenn die Schule wieder losgeht. Auch wenn es toll ist, mit den Kids zusammen zu sein, aber es reicht dann auch langsam. Aber so weit bin ich noch nicht. Es hat ja noch gar nicht angefangen.
Das klingt echt alles so super, dass man unbedingt Kinder haben sollte. Meine Güte. Jedes Mal froh, dass ich meine Ruhe habe.
Du, das ist wie mit einem, also ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber wie mit einem Auto haben. Eigentlich ist das unter den Umständen, unter den Rahmenbedingungen völliger Quatsch, aber es macht irgendwie doch Spaß und bei Kindern kommt ja noch so eine emotionale Erfüllung dazu, ne? Also wenn ich die Wahl hätte, ich würde auf jeden Fall wieder Kinder bekommen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es Quatsch ist, ein Auto zu haben. Du kannst Sachen transportieren, du kannst in irgendwelche abgelegenen Winkel fahren, du bist unabhängig. Und das Kinder zu haben ist ja das Gegenteil basically von einem Auto
zu haben. Nein, es ist doch auch kein Quatsch, Kinder zu haben.
Du bist abhängig, es ist stressig, es kostet dich Zeit.
Ja, das ist bei einem Auto genau das Gleiche.
Nö, weiß nicht. Sehe ich anders.
Das ist deine grundlegende Einstellung. Aber
also ein Auto verbreitet Freiheit, Kinder schränken Freiheit ein. Also ich finde, es ist ziemlich eindeutig unterschiedlich. Ich weiß ja nicht, mit was für Krücken du normalerweise unterwegs bist. Ja, ob das
also
immer,
ich hoffe, du meinst mit Krücken meine Autos, nicht meine Kinder.
Ja, du brauchst jetzt hier nicht so versuchen, ja abzulenken. Und also
du, das hat nichts mit Ablenken zu tun, nur weil deine reine konsumorientierte Bewertung des Autos haben. Also ganz
fährst
ernst.
Ein viel neueres Auto als ich, Alter.
Ja, da ist ja überhaupt kein Problem. Weiß ich nicht, was das damit zu tun hat. Es ist nur, dass ein Auto Freiheit verbreitet. Also ich weiß nicht, die Herrscharen von Menschen in Deutschland, die in Leasingverträgen und Ratenzahlungssachen für ein Auto stecken, in Werkstattrechnungen, in Benzinpreisdiskussionen, in Staus stehen, weil sie nicht können.
Weil sie über ihre Verhältnisse leben. Das ist ein ganz anderes Thema. Da habe ich gestern auch noch mal ein Video dazu gemacht. Das Problem von uns immer ist in vielen Zusammenhängen, dass wir uns immer nur mit den Menschen über uns vergleichen, die einen höheren sozialen Status haben oder die mehr Geld haben oder irgendwie besser dastehen. Man vergleicht sie ja nie mit den Leuten um einen herum. So, deswegen strebt man immer auf dieser sozialen Vergleichsebene immer ein Leben an, das irgendwie nichts ist, was man sich eigentlich leisten sollte. Ne? Und gerade so Autos leasen und so ein Zeug, ich halte davon überhaupt nichts. Man sollte sich eine Karre kaufen, wenn man ein Auto braucht, weil man ansonsten nicht von A nach B kommt beispielsweise, was man sich leisten kann. Und leisten, ne, da ist ja so diese Faustregel, nichts, was teurer ist als 10% des Gesamtvermögens. So, und dann kann man mal durchrechnen, was man sich für eine Krücke überhaupt leisten sollte in diesem Verhältnis. Und dann fällt einem dann auf, naja, dann kann es eben doch nicht irgendwie der neue 3er BMW sein, den man sich dann für 400 Euro im Monat liest. Was ja geht ja dann offensichtlich, und dann ist aber diese ganz große Zahl eigentlich viel zu groß für das, was das eigene Leben sozusagen bereithält für solche Luxusobjekte.
Ja, na, dieser Idealzustand erläutert ist ja völlig klar, aber das ist ja nun mal nicht die Realität in Deutschland. Die Realität in Deutschland ist, dass Leute gefangen sind im deutschen Automobilwahn.
Welchen langen Weg du jetzt gehst, nur um nicht zugeben zu müssen, dass dieser Vergleich zwischen Autos und Kindern hinkt? Jetzt sag doch einfach, es war kein guter Vergleich.
Jetzt kommst du zu dem Schluss, den ich eingangs meiner Bemerkung gebracht habe, dass es vielleicht kein guter Vergleich ist. Herzlichen Glückwunsch.
Weißt du was? Weißt du was, ich glaube, ich werde mich heute einfach den Podcast damit beschäftigen. Ich werde einfach spannende Stories aus der Gala vorlesen. Ich habe jetzt hier nämlich zufälligerweise eine Gala dabei. So, auf Liebe gepolt. Im Fürstentum Monaco ist das Glück zurück. Guck mal, das ist doch viel angenehmeres Thema, oder?
Ist Grace Kelly auferstanden oder was ist da passiert?
Nee, hier, wie Charlene und Albert wieder zueinander fanden. Ist das nicht schön? Guck mal, was Positives. Man kann auch mal über was Positives sprechen. Hier, guck mal, Seite 12. So, schlagen wir mal auf, guck mal. Es sind die kleinen Momente, die diesen Abend zu etwas Großem machen. Als Fürst Albert 67 sich mit Ehefrau Charlene 47 nach dem üblichen Beginn der Rotkreuz-Gala dem Defilé über den roten Teppich den Fotografen präsentiert, tastet die Fürstin spontan nach seiner Linken. Mike,
ganz ehrlich, für Prinz Albert oder Fürst Albert von Monaco, Entschuldigung, habe ich mich in meinem Leben in einem Aspekt interessiert, und das war beim Bob-Weltcup, als er da mitgefahren ist. Ansonsten ist der Typ ja sowas von scheißegal. Also solange da nicht in der Gala steht, dass da eine Guillotine aufgestellt wird in Monaco für das ganze Adelsgesocks. Nee, Quatsch, jetzt bin ich schon wieder zu weit in der Französischen Revolution rhetorisch. Aber nee, ey, wirklich, ganz im Ernst, warum zum Teufel hast du da eine Gala rumliegen?
Ich könnte auch was aus der Inside zitieren hier. Wo geht's darum?
Bist du in so einem Zeitschriftenaustauschzirkel wie die ganzen Arztpraxen oder?
Nein, lass, wir müssen, weißt du, Mike, wir sind so abgehoben, wir müssen uns doch ab und zu mal mit der Kultur beschäftigen, die Leute interessiert. Guck mal, jetzt ist hier in der Gala, ne, diese Liebessituation zwischen den beiden, und jetzt in der Inside hier, Charlene bricht ihr Schweigen, erschütternd, Drama um den kleinen Jacques.
Der kleine Jacques, siehst du wieder, die Kinder, die sollen mal den Jacques da rauslassen. Ich glaube wirklich, die Kinder von solchen Leuten, um Gottes Willen, ey, die werden da auch durch die komplette Boulevardpresse gezogen. Was ist Inside? Habe ich noch nie gehört, die Zeitung.
Ja, aber dann kennst du vielleicht die In Touch.
Das habe ich schon mal gehört, ja. Schockszenen, was ist das?
Schockszenen in Dubai, hier. Anis Fercici, a.k.a. Bushido. Ja, oh. Schockszenen. Überleg dir das mal, ne? Wenn du als Battle-Rapper auf der Titelseite von In Touch landest, dann, naja, so.
Naja, da hat es in letzter Zeit dann doch öfters mal in Boulevard geschafft.
Aber der absolute Burner ist die Greta. Hast du schon mal die Greta gelesen, Mike?
Greta?
Brillante Unterhaltung. So. Erwischt Prinz Harry heimliches Babyglück mit der Geliebten und Meghan kocht vor Wut.
Oh. Na gut, das ist ja altes, ich hätte fast Hannover gesagt, Windsor-Gebaren.
Sind alles irgendwelche Deutschen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Diese Zeitung heißt Greta. Haben sich da irgendwelche Verlage gedacht, okay, die Barbara ist erfolgreich, die Emma sowieso. Was haben wir noch vor?
Vielleicht, weil der Name Greta halt ein paar Jahre ein bisschen populärer war durch Greta Thunberg, ne? Vielleicht dachten sie sich, ah, guck mal.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ganz schön linksgrün versifft, wenn du eine Zeitung Greta nennst und dann dieser degenerierte Adelsabschaum da vorne drauf ist. Um Gottes Willen, ey, meine Fresse. Hast du deine Presseschau jetzt beendet, ja?
Apropos degenerierter Adelsabschaum, weißt du, was ich nicht lese in diesen ganzen Zeitungen?
Nee.
Irgendwas über die Epstein-Files, Mike.
Oh.
So. Jetzt müssen wir mal Tacheles reden, ne? Donald Trump ist nämlich jetzt hier, ist jetzt nämlich zu Ende mit Mega. Hast du das mitgekriegt eigentlich?
Ich lese nur in meiner Blase, die mir...
Du kannst sie immer nur ND und Freitag lesen, Mike, nee, das funktioniert so nicht.
Aber in meiner Blase, meiner Instagram-Blase zum Beispiel, die ja eher jetzt anti-Trump eingestellt ist, irgendwie da schwappen ständig irgendwelche Meldungen irgendwie, die ihn jetzt dazu auffordern, irgendwas zu veröffentlichen, warum er es nicht veröffentlicht und ganz viele Bilder aus der Vergangenheit mit Epstein und was weiß ich. Keine Ahnung, wird da jetzt wirklich irgendwie Druck drauf gemacht? Oder hat er, ich habe da irgendwas gelesen, er will einige Passagen selber veröffentlichen oder jetzt oder irgendwas? Oder was ist da los? Klär mich mal auf, du bist doch im Boulevard unterwegs. Ist das Boulevard oder Weltpolitik? Oder beides?
Das ist ja das Spannende. Es ist im Grunde ist das Weltpolitik, ja. Muss man leider tatsächlich sagen. Kennst du dich damit aus, mit dem Thema?
Also die Vorwürfe an Epstein und wie er geendet ist und so weiter. Also im Großen und Ganzen weiß ich, worum es da geht, ja. Aber jetzt im Einzelnen und welche Rolle da nun Trump spielt, keine Ahnung.
Naja, vielleicht mal innenpolitisch gesprochen, das Absurde an dieser Mega-Bubble ist ja, dass immer schon bekannt war, dass Jeffrey Epstein, der ja auch in New York rumgepimmelt ist, und Donald Trump ja Bros waren im Grunde. Also es gibt ja super viele Bilder mit denen zusammen, so Lebemänner unter sich. Dass dann Donald Trump während seiner Präsidentschaftskandidaturen dieses Epstein-File-Thema so nutzen konnte, um die Leute hinter sich zu vereinen, das ist schon erstaunlich gewesen und zeigt, wie narrow-minded die alle sind. Also, dass die von jemandem, der quasi eher Täter als Opfer oder Unbeteiligter ist, oder Mitwisser zumindest, dass der dann sagen kann, so, wir müssen uns hier jetzt mal um Gerechtigkeit kümmern. Das ist schon absurd.
Also, der hat mit der vermeintlichen Veröffentlichung dieser Files schon Wahlkampf gemacht, ne? Das habe ich
ja
mitbekommen.
Ja, ja. Ja, ja. Und das Spannende an dieser Verschwörungsgeschichte ist ja, dass da super viel zusammenkommt. Man hat die korrupten Eliten, ja, das sind immer demokratische Eliten, Schauspieler etc., sowas in diese Richtung. Das ist ein Narrativ, das schon seit Jahrzehnten immer wieder aufgegriffen wird im konservativen, im republikanischen Amerika. Das ist tatsächlich so eine Trope, die da immer wieder benutzt wird. So, das ist schon mal ganz toll. Dann gibt es wahnsinnig viel Material dazu. Es gibt Bilder dazu, es gibt Beweise. Dass da was passiert ist, ist Fakt. Und dann gibt es ganz viele Fragezeichen dazu. Es sind ganz viele prominente Leute verbunden, ne, die man kennt. Sprich, es ist so eine Art Gossip auf einem True-Crime-Fall on top. Dadurch ist es einfach super spannend. Und du hast diese ganz prominente Verschwörungsebene darunter. Und dann stirbt dieser Typ im Knast. 3 Minuten Aufzeichnung fehlen wohl angeblich. So. Und keiner weiß so richtig, was passiert ist, und die Umstände dessen, wie das jetzt zu Ende gegangen ist mit dieser Untersuchung, sind auch irgendwie fragwürdig und dementsprechend perfekt. Dann ist es politisch benutzt worden, also offizielle Leute, die jetzt beispielsweise Präsident sind, haben gesagt, das ist real, diese Verschwörung ist keine Verschwörung, sondern das ist passiert, das wurde benutzt, und jetzt ist Trump steht jetzt da vor den Geistern, die er gerufen hat, die er nicht mehr los wird. Weil jetzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, hat er gesagt, es interessiert mich nichts, wird nicht mehr kommen, leckt mich. So. Da das ja aber einer der Kulminationspunkte war für seine Bewegung, hat er denen jetzt das Stückchen Identität weggenommen oder versucht denen das eine Stückchen gemeinschaftliche Identität wegzunehmen, wie beim Jenga-Spielen dann vielleicht dieses eine kleine Holzstückchen zu viel ist, wodurch der Turm dann zusammenfällt. Ne? Also der konnte denen ja schon sehr viel antun, aber wenn er jetzt zu den gemeinsamen Glaubensprinzipien geht, nämlich dass die korrupte Elite in Washington gestürzt werden soll durch Trump und das sozusagen das Thema ist, ne? Also dieses ganze Kinderschänder-Verschwörer-Netzwerk, aka Hollywood plus Washington, wenn er jetzt sagt, nee, da war gar nichts, dann ist er ja auch Teil davon. Also ist er jetzt auch corrupted.
Verfängt das bei der Trump-Anhängerschaft? Also kriegt er jetzt wirklich Druck von seiner,
ja,
von seiner MAGA-Basis?
Und, ja, also und das,
rufen die jetzt auch hier Taco oder?
Also das, was ich jetzt so lese, auch in, also vor allen Dingen in demokratischen Zeitungen, ist, dass da jetzt zum allerersten Mal eine Spaltung entsteht. Also das auch.
Meinst du in republikanischen Zeitungen oder in
Demokratischen? Nein, ich lese, okay. Nein, das wollte ich nur zur Erklärung sagen, dass es natürlich keine jetzt irgendwie trumpistischen Medien sind, weil okay. Es wird natürlich von außen jetzt hämisch und freudvoll zelebriert, dass das.
Hast du einen Überblick, wie die Lage in dem Mediensumpf der Republikaner ist, sozusagen?
Naja, es ist halt relativ schwierig, weil da gerade alle irgendwie panisch versuchen, ihren Standpunkt zu finden. Es ist wohl so, dass die Trump-Eingestellten sich jetzt auch wieder auf ihn streamlinen, aber eben nicht alle. Also einige seiner alten Podcast-Bros, die ihm so bei der letzten Wahl unterstützt haben, die sind mittlerweile schon sukzessive von ihm abgerückt. Und das begann ja mit dem Bombenschlag im Iran, ja, weil das ja auch so ein ideologischer Grundpfeiler ist von America First. Man investiert sozusagen nicht in irgendwelche Kriegsgeschehen im Nahen Osten mehr. So, man kümmert sich nur ums eigene Land. Und das ist schon so ein Pfeiler gewesen, an dem gerüttelt wurde, das allerdings vermutlich dann wiederum nur die richtigen Ideologen beschäftigt hat. Aber das ist jetzt so ein Identifikationspunkt, ne? Diese Epstein-Files. Und das ist jetzt das, was auch pressewirksam gut gegen ihn benutzt werden kann. Und das machen einige Influencer. Alex Jones ist beispielsweise jetzt auch kritisch gegenüber Trump, hat kritische Worte geäußert. Und das kann, je nachdem wie jetzt so die Entwicklung ist die nächsten Wochen, das kann durchaus schwerwiegende Konsequenzen für Trump haben, ja.
Okay, also das ist ja wirklich, das wäre ja echt ein Gamechanger, ne? Wenn dann auf einmal doch tatsächlich irgendwas haften bleibt und was verfängt, weil sonst galt ja immer der Spruch, den er selbst gesagt hat, ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden ins Gesicht schießen und würde damit durchkommen.
Ja.
Ne? Und das ist auch immer das entscheidende Gegenargument gegen diese These, wenn man sich fragt, was hat Putin denn gegen Trump in der Hand? Da war das Gegenargument immer, ja, irgendein Sexvideo oder irgendwas, ein Mann, der kein Schamgefühl hat, den kannst du nicht erpressen. Dass da jetzt doch irgendwas verfängt und irgendwas hängen bleibt, finde ich, hatte ich jetzt noch gar nicht so wahrgenommen in der Diskussion, aber da baut sich Druck auf, ja. Das ist ja, das wird interessant zu beobachten. Da bin ich ja mal gespannt, ob dann auf einmal er da mitten im QAnon-Sturm Sturm drinsteht. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen unter der Figur zu sehen, so die Revolution frisst ihre Väter.
Es wäre natürlich ganz fantastisch, weil dann würde vielleicht der eine oder andere hier in Deutschland begreifen, dass es keine sehr nachhaltige Strategie ist, Verschwörungstheorien zu glauben und Verschwörungstheoretikern hinterherzurennen. Wenn wir jetzt beispielsweise auf die abgesagte Richterinnenwahl eingehen.
Das wäre heute auf jeden Fall noch ein Punkt von mir gewesen, ja.
Das dachte ich mal. Deswegen so, hier hast du die Überleitung, ich spiele den Volleyball zu dir.
Ja, ich wollte nochmal, gibt es schon, aber trotzdem nochmal zu Trump, gibt es da irgendwelche mutmaßlichen Nutznießer schon aus dieser Stelle? Kommen da Leute in Position? Also das wird ja interessant, wann dann dieser Punkt erreicht ist, wo die Ersten aus dem Machtsystem Trump abrücken, um ihr Überleben zu sichern und in eine bessere Startposition zu kommen. Ne? Stichwort J.D. Vance und so.
Also ich tatsächlich gucke ich auch ein bisschen in seine Richtung. Mhm. Ich glaube, es ist noch nicht weit genug, dass er sich distanziert. Also so einzelne Personen im Kabinett sind schon mit Äußerungen aufgefallen, die jetzt nicht so Trumps Linie dargestellt haben. Und ich denke mal schon, dass J.D. Vance die ganze Zeit ein Messer hinterm Rücken hat und nur darauf wartet, zuzustoßen.
Also zumindest auf der großen politischen Bühne ist es jetzt gerade erstaunlich ruhig. Öffentlichkeitswirksame Auftritte, die werden dann jetzt schon weniger. Ne? Man nimmt ihn gar nicht mehr so im Trump-Umfeld wahr, so richtig. Also ich glaube, da ist schon so eine Vorpositionierung Also der Panzer ist noch nicht losgefahren, aber richtet sich schon in eine Richtung aus. Und dann, also das ist ja wirklich House of Cards zum Kubik.
Ja, nur das, es hat in den Staaten wirkt alles irgendwie wirklich Hollywood-reif und in Deutschland ist es dann so die rote Rosen-Version. Ja,
ich wollte gerade sagen, das ist Hollywood und Deutschland ist maximal so ein Kammerspiel in einem drittklassigen Regionaltheater irgendwo.
Ja, wo jeder sein selbstgenähtes Outfit mitgebracht hat.
Volkstheater, ne? Und der Harlekin bekommt keine Lacher, sondern eigentlich nur noch Mitleid, ne? Also was Jens Spahn, also wie der deletieren kann, das ist doch ein kompletter Wahnsinn. Weißt du, da kommt mir langsam echt vor, wie, da kennst du dir jetzt immer wieder beim Thema Kinder, wirst du dich nicht so auskennen im Universum von Ponty Pendy, von Feuerwehrmann Sam, aber Norman Price, weiß ich nicht, ob der dir was sagt. Das ist so ein nerviges Kind mit Brille zufällig.
Zufällig, ganz zufällig hat das nervige Kind eine Brille auf.
Nichts gegen Kinder mit Brille. Ich bin ja selber, bin zwar kein Kind, aber Brillenträger. Der ist nervig, denkt immer, er kann irgendwie alles, ne? Macht alles komplett nach seinem Gusto, scheißt irgendwie auf alle Regeln, denkt, er ist der Größte und alle anderen müssen ihn dann irgendwie so rausreiten und da wird noch aus irgendeinem völlig unergründlichen Solidaritätsantrieb trotzdem in der Gemeinschaft gehalten und irgendwie nicht ausgestoßen. Ne? Und so, das ist so die Kinderversion von Jens Spahn für mich. Ne? Also wie der da rumtrampelt, was der für Scheiße baut, nur die große Fresse, ne, kriegt es noch nicht mal hin, so eine absolute parlamentarische Routine, wie eine Richterwahl. Also da gab es noch nicht mal eine Pressemeldung dazu in der Vergangenheit, wenn sowas passiert ist, ne, in irgendwelchen Fachmedien oder irgendwie, aber das war früher keine Tagesschau-Meldung, wenn da Verfassungsrichter gewählt wurden. Und jetzt sieht man ja, wie tief diese Gräben, ganz besonders bei der Union, sind, dass da wirklich jeder kleine Anhaltspunkt, bei dem man nicht sofort alles irgendwie einreißt, macht politisch, genommen wird, um da irgendwelche Kinnhaken zu verteilen, Messer in Rücken zu stecken und irgendwelche Signale zu setzen. Also das ist so augenscheinlich, wie viele Rechnungen da offen sind in diesem Unionsuniversum.
Also meinst du, nur dass ich es richtig verstanden habe, meinst du, dass das jetzt überhaupt so ein großes Thema geworden ist, hängt auch damit zusammen, dass auch die Union zerstritten ist?
Irgendwie? Absolut, das ist ein... Ja, wie soll man das nennen? Eine Art Stellvertreterkriegsschauplatz, ne? So eine Verfassungsrichterwahl. Siehst du ja, was jetzt passiert, ne? Das wird auf dem Rücken einer völlig unschuldigen Frau ausgetragen und jeder kann da so sein Mütchen kühlen und es hätte keiner von diesen Unionsvögeln die Eier, so einen Eklat bei einer Diskussion über ein Haushaltsgesetz oder sowas, ne, wo wirklich steht oder fällt diese Republik oder die Regierung, wo es um solche Fragen geht. Aber solche Nebenkriegsschauplätze wie eine Verfassungsrichterwahl, ne, oder irgendwelche Geschäftsordnungsfragen parlamentarisch, das wird dann immer rangenommen, um dann irgendwie zu zeigen, ja, Moment mal, also der Spahn hat uns nicht unter Kontrolle und der Merz schon gar nicht und wir machen, was wir wollen. Ne? Und auf einmal sind die ganz großen Fraktionsgänger auf einmal nur noch ihrem Gewissen verpflichtet und haben auf einmal ganz, ganz große Bedenken. Und was sich dann auch noch alles von außen einschaltet, ne? Da treibt es mir wirklich die Ekelpocken den Rücken runter. Ne? Irgendwelche alten, klerikalen Männer haben dann auf einmal auch eine Meinung zu dem Thema und kommen da aus den Katakomben ihrer Dome und Kathedralen hervorgekrochen. Ne? Und also wirklich ekelhaft, ekelhaft. Ne? Und das wird dann anhand von Sachen diskutiert, die eigentlich Konsens sind. Die Frau vertritt eine Meinung, die im Koalitionsvertrag drinsteht. What the fuck? Ne? Und an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
Und das meine ich ja, im Grunde ist ja der Kulturkampf den Leuten so in ihre kleinen Hinterhörner reingesuppt. Hm. Über die Propaganda, die sie sich jeden Tag geben, offensichtlich, dass sie gar nicht verstehen, dass sie sich selbst sabotieren dabei.
Ja, absolut.
Ne?
Absolut. Also da wird jetzt, es ist ein wichtiges Thema, gerade diese Abtreibungsfrage, die da diskutiert wird, aber es ist halt wieder ein Thema, über das man super diskutieren kann, wo man Unionskernwerte wieder nach vorne stellen kann, ohne sich um die Scheiße zu kümmern, die gerade komplett regelungsbedürftig ist und gerade total gegen die Wand läuft. Ne? Da wird wieder über einen Paragraphen 218 diskutiert, anhand von einer Stellvertreterdiskussion. Also es ist völliger Wahnsinn. Ne? Also die Wahl von Verfassungsrichtern, das war früher eine absolute Routineaktion, wo es überhaupt kein Geräusch gab.
Es hat auf jeden Fall was sehr Amerikanisches.
Der Aspekt, der da drin auch amerikanisch ist, ist auch, dass dieser Verfassungsrichterwahl und den Namen der Verfassungsrichter so eine große Bedeutung zugemessen wird.
Ja, das meine ich.
Ja, genau, okay. Das meine ich. Weil das ist ja wirklich USA und Amerika-Style. Ne? Das hat früher kein Schwein interessiert. Da kannten vielleicht 20% der Leute auf der Straße die Präsidentin oder den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Ne? Als
Voskuhle. Ne?
Ja, Voskuhle war es zum Beispiel. So. Ja, oder,
das ist der einzige Name, den ich mir irgendwie gemerkt habe.
Ja, Roman Herzog kennst du vielleicht auch noch.
Ja, ich wusste ja nicht, dass der...
Ja. Solche Namen in USA, da kennen die Namen von den Verfassungsrichtern, kennen die Leute eher als irgendwelche Gouverneure oder sowas. Ne? Also das ist halt eine ganz andere Bedeutung. Und dass das in Deutschland immer, das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Wenn das so...
Ja, das ist, als ob man dieses Organ quasi ins Visier nimmt.
Als ob man dieses Organ ins Visier nimmt und es zeigt Fehler und Unzulänglichkeiten und Fehlstellen im politischen Prozess, weil ständig dieses Verfassungsgericht als letzte Instanz im Fokus steht. Ne? Normalerweise ist es ja nur für einen ganz, ganz kleinen Teil von absoluten Streitfragen zuständig, um das irgendwie zu entscheiden. Aber so, das ist so diese allerletzte große Machtposition, die irgendwelche politischen Fehlentwicklungen einhegen kann oder irgendwie. Also dieser Fokus auf das Bundesverfassungsgericht ist absolut nicht gesund. Ne? Und das Verfassungsgericht, das Schöne für die ist ja, die können sich ja aussuchen, was sie zur Entscheidung annehmen und was nicht. Ne? Die können auch ohne größere Begründung dann Sachen irgendwie ablehnen und dann erfährt jetzt keiner so richtig, warum das nun abgelehnt wurde oder nicht. Ne? Das muss ja auch arbeitsfähig sein, so ein Verfassungsgericht. Das kann sich ja nicht um jede kleine Arschlochstreitigkeit kümmern. Deshalb lernst du als Jurastudent, glaube ich, im zweiten Semester, wenn die Grundrechte dran sind, den Satz, die Verfassungsbeschwerde ist notorisch erfolglos. weil wirklich ein ganz, ganz geringer Prozentsatz überhaupt zur Verhandlung angenommen wird und dann zur Entscheidung, ohne dass es als unzulässig oder was weiß ich abgewiesen wird, das ist wirklich fast im Promillebereich, ne, der Verfahren, die da angestrengt werden. So sieht das aus. Und hast du schon mal vom Verwaltungsverfassungsgericht in Karlsruhe gestanden?
Was?
Vom Bundesverfassungsgericht? Nein, kann ja sein, dass du mal in Karlsruhe, ist jetzt auch nicht so weit weg von der Kunsthalle dort irgendwie, dass du da mal aus Versehen langgelaufen bist oder.
Ach so, vor dem Gebäude meinst du?
Sorry. Ich meine jetzt, das ist ja kein Strafgericht, da kann man nicht davor stehen. Ich meine einfach nur rein architektonisch davor gestanden. Sorry.
Tatsächlich nicht bewusst. Nee, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den Ort aufgesucht hätte, um...
Und das ist total beeindruckend, weil du stehst davor und denkst, okay, das ist jetzt das Bundesverfassungsgericht. Und du siehst schon allein, also anhand der architektonischen Attribute, ne, der Ausmaße, wie klein diese Idee von der Bundesrepublik ursprünglich mal war. Ne? Und wie klein dieses Bundesverfassungsgericht eigentlich ist, das siehst du schon an dem Gebäude. Das ist nicht wie das Bundesarbeitsgericht in Erfurt, so ein Ultraklotz, der da irgendwie gelandet ist in den neuen Bundesländern mit ganz viel Geld und repräsentativ und in jede Fensterscheibe Artikel 2 oder 1 des Grundgesetzes eingeätzt und was weiß ich, so ein Scheiß. Das ist ein stinknormaler Funktionsbau, der aussieht wie eine Realschule aus den 60er Jahren. Also das ist völlig unbeeindruckend, unaufgeregt, funktional. Und da kriegt man so ein bisschen eine Ahnung, Was jetzt gerade mit dem Bundesverfassungsgericht, dass das ganz schön über Gebühr aufgeblasen wird, weil andere politische Prozesse, Routinen, parlamentarische Wahrheiten, die über Jahrzehnte in der Bundesrepublik gegolten haben, einfach komplett erodieren. Und deshalb landet da immer mehr beim Bundesverfassungsgericht an. Und das ist
jetzt muss das als nächstes erodiert werden.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also das ist ja durchaus so. Also auch bei den Verfassungsgerichtshöfen in den Ländern oder so ist es ja durchaus noch so, dass da viele Regelungen zu den Gerichten einfach gesetzlich ausgestaltet sind. Ne? Dass da so Gerichtsgesetze mit 2/3-Mehrheiten nur geändert werden können oder so, das ist ja nicht, wenn überhaupt, nicht überall der Fall. Ne? Also das wäre einer der Hauptangriffspunkte, wenn du eine Demokratie kaputt machen willst, zu schauen, was kann man einfach gesetzlich unterhalb von 2/3-Mehrheiten unterverfassungsrechtlich ändern. Und da sind so Verfassungsgerichte, rücken da immer in den Fokus.
Also kann man sagen, das ist ja der klare Anfang einer Kampagne oder einer Strategie, um diese Institution anzugreifen.
Ja, aber ich...
Oder könnte es zumindest sein?
Man sieht, dass diese Institution angegriffen wird und hinterfragt wird und auf einmal als angreifbar gesehen wird. Diese gescheiterte Verfassungsrichterwahl an sich jetzt ist, glaube ich, eigentlich eher ein unionsinternes Problem, an dem sich diese Entwicklung nur zeigen. Da wollte einfach nur jemand Spahn und Merz einen Arschtritt geben. Und auf einmal ziehen alle da ihre großen, tiefen Gewissensbisse heraus und tragen das auf dem Rücken dieser Juraprofessorin aus. Wobei das einfach nur wieder stinknormales Pavianhügel-Gehabe von irgendwelchen alten Männern ist. Ne?
Also. Aber würdest du sagen, Spahn übersteht den Sommer?
Klar, der Spahn übersteht alles. Der ist wie so eine Kakerlake im nuklearen Winter. Ja, also wer soll es denn sonst machen? Ja. Also weil Spahn wird es deshalb schon, also wenn er es nicht durch seine eigene, wie auch immer geartete Resilienz, also ne, die ja fast irgendwie beängstigend ist, schafft, dann wird er trotzdem überstehen, weil sich das Merz einfach nicht leisten kann, diesen Irrtum zuzugeben, ihn als Fraktionschef gemacht zu haben.
Ja. Ne?
Also das würde ein viel zu großes Loch in Merz' Machtmantel reinreißen. Ne? Und die sind ja auch keine Freunde, die beiden. Ne? Aber dass dann Merz jetzt immer noch seine schützende Hand über ihn drüber hält, wertet Merz wahrscheinlich auch eher so als eine Einzahlung auf das Loyalitätskonto von Spahn.
Ich habe ja eher so ein bisschen die Theorie, dass Merz Spahn brauchte wegen des Netzwerkes, das er natürlich nicht hatte, weil er ja von außen gekommen ist.
Das kann schon sein,
so nach dem Motto, gib du mir die... Ja, jetzt komme ich auf diesen historischen Spruch nicht. Naja, ist so ein bisschen wie ich habe das Geld und du hast sozusagen die Truppen oder so.
Ach so, keine Ahnung. Ja, verstehe.
Ja, ja.
Verstehe.
Ja, ja.
Ja,
so er ist sozusagen der Crassus in der Gleichung.
Das Problem ist aber, dass Spahn vielleicht dieses Netzwerk, neudeutsch gesagt, provided hat. Aber er hat natürlich nicht jeden in der Fraktion unter Kontrolle. Ne? Und diese alten Merkel-Seilschaften, die sowohl Spahn als auch Merz nicht leiten können. Und dann die CDU, die sowieso noch quer
schießt. Ich dachte, Spahn wäre mal Merkel-Seilschaft gewesen.
Ah, da gibt es auch, da, in der Fraktion gibt es ja auch nochmal Gräben und was weiß ich. Ne? Das ist doch nicht, dass da Spahn jeder leiden konnte. Also, dass der
ich frage mich sowieso, wie irgendjemand Spahn leiden kann. Aber auf der anderen Seite, CDUler sind ja nochmal ganz eigenes Völkchen für sich. Ich glaube, das ist einfach so Gegenteiltag jeden Tag.
Ich glaube, das wird der Eingangsspruch für den Podcast. Ja, gebe ich dir absolut recht. Aber jedenfalls hat er in Anführungsstrichen seine Truppen nicht unter Kontrolle. Wie gesagt, dass in der CDU die fraktionsgesteuertste Partei in der Geschichte der Bundesrepublik jetzt auf einmal jeder mit seinem Gewissen ankommt als Parlamentarier im Einzelnen, das ist schon echt irgendwie fast niedlich. Ne? Und das zu beobachten, macht riesengroßen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich bin auf jeden Fall sehr ernüchtert, ich sag mal, von dem Gefühl, dass jetzt diese Regierung hinterlässt, während sie jetzt in die Sommerpause geht. Ne? Also es ist ja nur eine Tagungspause, angeblich arbeitet man ja weiter, also ich hoffe es ja.
Ja. Der Bundestag ist nicht abgeschlossen, wenn du das meinst. Also, da findet schon viel Arbeit. Also die ganzen Sommerreisen der Parlamentarier und Regierungsmitglieder und so weiter. Und
das toll, ganz toll. Schön, dass die da rumreisen können in der Zeit.
Ja, die müssen ja auch mal ein bisschen Kontakt zur Basis kriegen oder es zumindest so aussehen lassen.
Na? Ja, ich treffe demnächst auch einen.
Einen Parlamentarier?
Nee, einen tatsächlich einen
Regierungsmitglied.
Nee, das nun nicht, aber ein Parteichef.
Ein Parteichef? Mhm. Okay, das beeindruckt mich halt erstmal nicht. Das kommt drauf an, welche Partei.
Nee, ich will das jetzt nur nicht spoilern. Okay. Es wird höchstwahrscheinlich einen Beitrag dazu geben.
Ah ja.
Das planen wir jetzt gerade, deswegen über ungelegte Eier spricht man nicht, aber ich bin mal gespannt, könnte ganz witzig werden.
Könnte ganz witzig werden, ja, hoffentlich ist das nicht irgend so ein Vogel aus dem Seeheimer Kreis. Dann spuckst du bitte auf den Tisch von mir.
Nee, ist trotzdem Wessi, es hilft nicht.
Welche Ossi-Parteichefs gibt es denn gerade?
Ja, gibt's nicht. So, gibt's
da war
nicht,
höchstens deswegen. Platzek von der SPD war das mal. Ne? Merkel.
Da war mal Parteichef. Bei der
CDU. Ja, Platzek war mal SPD-Parteichef. Hm. Merkel bei der CDU. Grüne und FDP brauchen wir nicht drüber reden. Obwohl war Hans-Dietrich Genscher. Sehen wir den als Ossi, als alten Hallenser? War der mal naja, Parteichef bei
als,
der FDP? Das weiß ich
mehr
nicht.
Als Merkel, die ist ja schließlich nicht im Osten geboren. Ne?
Stimmt.
Also muss man mal.
Stimmt, die ist ja in Hamburg geboren.
Muss man unterscheiden.
Allerdings gab es da ja Osten und Westen noch nicht, oder? Oder? Gab es das schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ja.
Doch, gab es schon. Ja, nur halt ohne Mauer.
War ohne Mauer. Ja, ansonsten ostdeutsche Parteichefs. Kupala.
Scheiße, du hast recht.
Der Malermeister aus, woher
das,
kommt
das
er?
Das ostdeutsche Handwerker-Feigenblatt.
Ja, genau.
Und die Leute hier. Und es funktioniert so gut. Ne, es kann ja keine schlechte Partei sein, wenn es ein ostdeutscher Handwerksmeister ist. Dann ist das ja einer von uns. Ne? Das,
ja, absolut.
Es sieht so gut.
Also ich glaube, es gibt keine kapitalistischere Partei als die AfD.
Nee, gar nicht.
Also das ist ja, gar nicht. Das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Also schon allein aus dem Grund sollte die Partei doch für 99% der Bevölkerung völlig unwählbar sein. Ne? Selbst wenn sie ideologisch in irgendeiner vertretbaren Weise unterwegs wären. Aber gut, egal. Wem erzähle ich das hier? Die Leute, die hier zuhören, sind ja stabil, sage ich mal.
Die sind schon komplett streamlined. Ne? Die haben gar keine eigene Meinung mehr. Die haben wir schon so auf unsere
völlig
politische...
gleichgeschaltetes Stimmvieh. Sonst würden sie sich den Scheiß auch überhaupt nicht antun.
Gut zusammengefasst.
Nee, aber wirklich diese Verfassungsrichterinnenwahl, das hat mich wirklich umgetrieben, wie viele Abgründe sich da wieder aufgetan haben. Ne? Also wirklich alte Männer, die da eine Scheiße gebaut haben, von der sie überhaupt nicht einschätzen konnten, was sie damit anrichten. Und jetzt versuchen die das auf einmal so zu tun, als ob es eine sachliche Diskussion wäre. Ne? Der Grund dieser Nichtwahl. Also ekelhaft.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mir die Key Facts aufgeschafft und den Rest habe ich einfach völlig ignoriert, weil mir völlig klar war, dass es nicht um die Debatte geht, sondern dass es um das Symbol drumherum geht. So, da brauche ich auch die Inhalte dieses Diskurses nicht mehr hören, weil es ist alles eine Ablenkungsdebatte vom eigentlichen Thema. So.
Ja.
Aber um jetzt mal nicht abzulenken von der entscheidenden Debatte, Mike, ich habe gehört, du hast eine Hausaufgabe.
Ich habe eine Hausaufgabe, also eine Selbststudie.
Aber die Hausaufgabe, ich wollte gerade sagen, ne, das war so, beschäftig dich mal im Stillen alleine.
Ja.
In der Freistunde, so nach dem Motto.
Ich habe eine Selbststudieneinheit angefangen. Möchtest du was dazu hören?
Also ich weiß nicht, wir könnten alternativ auch über Sex, Lügen und Schweigegeld bei Donald Trump sprechen, über Palastgeflüster, ne, dass Prinzessin Kate Dianas Ring nicht mehr trägt oder Inka Bauses Schockbeichte.
Oh.
Ja, der traurige Grund für ihre kurzen Haare, Mike.
Die hat doch schon immer kurze Haare.
Ja, aber weißt du warum?
Hat sie Läuse gehabt?
Kommt die nicht auch aus dem Osten, da ist das doch denkbar.
Als Vater von Kindergartenkindern ist das der erste Grund, der mir einfällt.
So, der traurige Grund für ihre kurzen Haare. Stimmt, die war ja mal früher Sängerin.
Ja.
Mit langen Locken.
Ja, und dann, aber man kennt sie dann schon mit stylischer Kurzhaarfrisur irgendwie.
So, möchtest du es wissen?
Ja, unbedingt.
So, okay, dann muss ich jetzt erstmal diesen, soll ich dir diesen ganzen Artikel vorlesen oder soll ich mal ganz kurz selber lesen?
Flieg mal kurz drüber und die Pause kann ich ja dann entfernen.
Okay.
Es ist doch bestimmt die Art von Artikel,
oh, bei der man... Oh, nein. Nee. Also, das ist tatsächlich ein ziemlich ernster Artikel.
Okay, ich dachte, das ist die Art von Artikel, bei der man am Ende gar nicht erfährt.
Nee. Also da muss ich jetzt mal hier für die Greta einstehen.
Okay. Ist es ein Awareness-schaffender Artikel?
Tatsächlich, ja.
Okay, das finde ich gut.
Weil da steht hier der traurige Grund für ihre kurzen Haare und dann denkst du, das ist halt so ein schwachsinniger Aufhänger. Mhm. Und da drunter steht, bietet Job gegen Sex. Nach der Wende kämpfte Inka Bause mit allen Mitteln gegen schmutzige Angebote von miesen Produzenten. Mhm. So, und da war dann so, haben Sie mal etwas Stichwort MeToo erlebt? Und Inka Bause, nach der Wende ist mir das immer wieder passiert. Ich kam regelmäßig nach Hause und heulte wie ein Schlosshund. Ich glaube, ich habe mir auch deswegen die Haare abgeschnitten, weil es immer wieder auf das eine mit den Produzenten hinauslief und wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht. Es war wirklich hart, ich war total verzweifelt. Ich habe ja auch ums Überleben gekämpft, brauchte das Geld. Und wenn ich dann andere Kolleginnen sah, die stattdessen mit diesem Produzenten das Album produzierten, wurde ich traurig.
Okay, krass. Also dann aber Respekt.
Also ich muss sagen, ich bin gerade irgendwie überrascht von diesem Magazin, das wirklich das von allen, die ich hier hochgehalten habe, am ekelerregendsten aufgemacht war. Naja, don't judge a book by its cover, ne? So.
Das machen die Leute hoffentlich bei deinem Buch auch.
Ja, drück mir das noch rein. Ich kann nichts für das Cover. Ich wollte was anderes. Das ist der Knauer Verlag, der hat das.
Du, das wird verbrochen. Ich habe es übrigens vorbestellt.
Das hättest du aber nicht machen
Nein,
müssen.
Nein, natürlich das ist mir unangenehm. Nicht, aber du, ganz im Ernst.
Du hast es ja, stimmt, hast recht.
Da weißt du dann, wer es bestellt hat. Ne? Ja. Wer das Buch bestellt hat.
Also aus dem Westen offensichtlich nicht so viele.
Ah ja.
Hab ich das schon erzählt?
Nee.
Beim letzten Mal?
Nee.
Na, der Knauer Verlag hat ja so eine Abteilung für so Lesungen und Veranstaltungen und so Quatsch, ne? Mhm. Und die werden ja dann so ein paar Monate vorher aktiv und kontaktieren so die ganzen Ketten, Buchhandlungen und so. Mhm. Und wir wollten ja schöne Deutschlandtour machen, so mit Lesungen, wo ich mal ein, zwei Wochen einfach quer durch Deutschland fahre und da jeden Tag irgendwo lese. Ja, also wir haben einige Termine im Osten, klar. Mhm. Wir haben nicht einen im Westen. Nicht einen.
Gibt es da kein Interesse von den...
Nö, gar kein. Nichts, Mike, nichts. Krass. Und ich bin ganz ehrlich, ich meine, ich habe mich mit dem Thema ja viel auseinandergesetzt, aber ich habe komplett trotz allem unterschätzt, wie scheißegal dem Westen dieses Thema ist.
Ja, absolut.
Es ist wirklich offensichtlich so unsexy, dass es diese Buchhandlung noch nicht mal interessiert, einen Influencer umsonst bei sich da lesen und sitzen zu haben. Also, ich meine, ne, also da ist ja klar, ich fahre irgendwie nach Buxtehude und die Leute, die da kommen, reichen, damit es voll ist. Ne, ist jetzt nicht so viel Platz, da passen ja nicht 100 Leute in so einen Raum.
Ja,
so,
also die Lesung soll ja auch nicht der Rahmen dann, sein, so einer Lesung.
Ne? Nee, das soll ja nicht der Rahmen von einer Lesung sein, aber das wird dann voll sein. So. Ich meine, ich habe insgesamt über 1 Million Follower auf Social Media. So, natürlich kriege ich irgendwo 20 Leute in so eine Buchhandlung.
Na klar.
So, aber das, es ist so unattraktiv, dass sie sich noch nicht mal diesen einen schönen ausgebuchten Nachmittag gönnen wollen. Ist krass, oder?
Krass. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also diese Grundeinstellung, dass man ganz oft hört, na, müssen wir überhaupt noch über den Osten diskutieren? Also das Einzige, wo diese Frage noch eine Rolle spielt, das ist bei reichen Westdeutschen bei der Frage des Solidaritätszuschlages. Ansonsten denken die darüber wirklich überhaupt nicht nach. Dieses Ostdeutschsein und dieses Wiedervereinigung und Ost und West, das spielt nur bei Ostdeutschen eine Rolle. Das ist im Bewusstsein der Westdeutschen überhaupt nicht angelangt. Also auch jetzt gar nicht so sehr in vorwerfbarer Weise, aber es spielt in deren Leben keine Rolle.
Das ist ja auch in Ordnung.
Außer, dass sie vielleicht ein Mietshaus von Opa Karl im Osten erben oder irgendwas. Ne?
Aber, ja, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wie war es? 90% der Mietwohnungen in Leipzig gehören Wessis.
Ja, auf jeden Fall bin ich mir absolut sicher. Ja. Ist in Weimar auch nicht anders.
Das ist ja auch egal. Aber dann sollen sie das Maul halten, wenn sie sich wieder mal wundern, warum das Ergebnis im Osten bei der Wahl so ist, wie es ist. Ja? Mhm. Wenn sie nicht kümmern und nicht interessieren, dann brauchen sie sich auch keine Gedanken machen, weitestgehend. So, und der Punkt ist, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen, der Punkt ist ja, die haben natürlich von uns die Zusammenfassung bekommen, ne, können auf einer Seite nachlesen, worum es in dem Buch geht und was der Zusammenhang ist und dass sich das ja eigentlich konkret vor allen Dingen an Westdeutsche richtet, mhm, um zu erkennen, dass es gar nicht um dieses Ost-West, diesen Ost-West-Unterschied geht in dem Sinne, sondern dass es aufzeigt, diese Gemeinsamkeiten zwischen eben ländlichen Räumen beispielsweise und dass die Probleme, die es ja im Osten genauso gibt wie im Westen, dass die im Westen aber ignoriert werden, weil da gibt es ja nicht dieses große Label, na, das Ostproblem. Mhm. Und dass, wenn man es im Osten wie auch im Westen löst, löst man es für ganz Deutschland. Und das wäre für die gesamtpolitische Situation und die Zukunft dieses Landes und ganz viele Menschen irgendwie gut. So. Und darum geht es ja eigentlich. Und also das hat mich schon erschreckt, dass es irgendwie.
Ja, dabei.
Und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem auch noch eine Autobiografie. So, es ist ja so quasi die Mischung aus beiden, ist ja trotzdem auch noch launig zu lesen. Mhm. So, es ist ja trotzdem ein bisschen dramatisch, ein bisschen emotional. So. I don't know. Ich hätte gedacht, das verkauft sich von selbst. Also zumindest an die Buchhandlung. Aber ich habe wirklich krass unterschätzt, wie scheißegal das im Westen den Leuten ist.
Ja, ja, ja. Ja, bei deine Betrachtung ist schon richtig, aber man darf halt nicht vergessen, dass so eine Betrachtung ja voraussetzen würde, dass man wirklich was für die Menschen verändern will und nicht an den Macht-, Herrschafts- und Besitzstrukturen, die so unterschiedlich Ost und West sind, im Osten und Westen ja gleich sind, weil es die gleichen Leute sind, die Macht, Besitz und Herrschaft haben. Das ist das Ding, nur das Fußvolk ist ein anderes.
Naja, nur es gibt im Osten schon nochmal prozentual mehr Fußvolk, ne? Also.
Ja, sicherlich. Das hab ich jetzt gar nicht so die Zahlen, aber jetzt so von meinem Bauchgefühl her, klar gibt es hier mehr, so. Wie soll man sagen, Tagelöhner, ne? Wenn man es jetzt mal auf den Familienbesitz bezieht, den Begriff.
Das durchschnittliche Erbe in Thüringen ist ein Achtel von dem durchschnittlichen Erbe in Hamburg.
Und da ist Hamburg nicht die Spitze, denke ich mal.
Nee, das ist schon München.
Ja, ne? Hätte ich jetzt auch so eher in den süddeutschen Raum geschoben. Krass. Ja, ne, das wird man auf Statistikkarten, wird man die DDR schon immer noch in 100 Jahren sehen.
Bei allem, ja, vermutlich.
Ja, da ist es so, ja, und da bist du jetzt wirklich, auch Bibliotheken haben kein Interesse?
Na, das weiß ich jetzt nicht mehr. Geht es jetzt erstmal um die Release-Woche, so was man macht und wo man ist und so. Ja, naja, dann wird es halt eine Ostrutsche.
Was aber das ist aber gerade in Westdeutschland, also ich meine, selbst Elsterglanz oder so haben da ja gute Shows, weil es genug Ossis in der Diaspora dort gibt, ne? Also die sozusagen auf Montage dort sind oder nach der Ausbildung nie wieder zurückgekehrt und für die der Osten trotzdem eine Rolle spielt.
Ja, aber die spielen ja vermutlich für den
dummigen
Thalia keine Rolle. Das sind
nicht so die Buchhandlungsgänger wahrscheinlich.
Vermutlich, ne? Ja. Hm.
Interessant. Aber schön, dass wir in literarische Gefilde abgeschweift sind. Da brauchst du mir gar keine Überleitungsbrücke irgendwie zu bauen. Denn bei meiner Hausaufgabe Selbststudieneinheit steige ich wie immer mit meinem berühmten Nachbarn hier ein, Johann Wolfgang von Goethe.
Oh, ich dachte, du sagst jetzt irgendwas anderes, womit keiner gerechnet hätte. Das wäre so lustig gewesen.
Nee, ich bin doch nicht lustig. Ich bin nur unfreiwillig lustig. Das hast du doch schon mitbekommen. Johann Wolfgang von Goethe, wie ich ja schon mal in meiner Kundinnen-Service war, das, da habe ich doch mal über Christiane von Goethe berichtet. Ja. Ne? Ja. Da knüpfe ich jetzt.
Das war sehr interessant, by the way. Da knüpfe
ich jetzt mal an, weil. In einem von Goethes Schicksalsjahren 1806 ist seine Ehefrau Christiane gestorben. Ne? 1816, nicht 1806. 1806 war ja das Schlamassel mit Napoleon und Jena-Auerstedt und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen später. Da ging es Goethe richtig, richtig scheiße. Und nicht nur wegen dieser biografischen Delle, dass die geliebte Ehefrau, die einem das Leben gerettet hat und versüßt hat, gestorben ist, sondern auch...
Weil jahrzehntelang ignoriert hat und erst nach wie vielen Kindern geheiratet hat? Dreien, vier?
Nein, soweit ich weiß, hatte mehrere Kinder, die nicht alt geworden sind, aber sie hatten einen Sohn zusammen. der das Erwachsenenalter erreicht hat.
Boah, stell dir mal vor, es gäbe noch ein Nachkommen von Goethe. Das wären bestimmt irgendwelche Reichsbürger.
Meinst irgendwelche, du?
Ja, ja, safe.
Meinst du? Meinst du, Goethe wäre ein Reichsbürger gewesen?
Nein, natürlich nicht, aber die Nachkommen von irgendwelchen großen Leuten, die, die werden doch dann immer auf so auf die Schilde gehoben von den Ewiggestrigen, so als Symbole, Überbleibsel der vermeintlich besseren Zeit. So.
Ja, aber das ist doch
komplett
so,
instrumentalisiert.
Da steht doch noch nicht mal im Gotha drin, irgendwie als adlig irgendwie. Das ist doch alles nur so ein neureiches Bürgertum, Goethe. Da, also da werden doch irgendwelche Alten von und zu's dann meistens.
Ja, aber Goethe ist ja der Nationalheld schlechthin, oder?
Also. Ja, also er wurde ständig instrumentalisiert, ne? Von den Nazis, von den real existierenden Sozialisten, von, ja, eigentlich von jedem nach seiner Lebenszeit, das stimmt schon. Und so jetzt auch von mir, ne? Zur Einleitung meiner Hausaufgabe. Auf jeden
Goethe
Fall
ist, für alle
ist er nicht nur traurig, weil er eine saucoole Frau verloren hat, ne? Weil Christiane von Goethe war eine coole Sau, habe ich ja, forscht mal nach, in welchem Podcast das war, mir fällt jetzt die Nummer nicht ein, sondern auch die Rahmenbedingungen, ne? Das war so die Zeit, nachdem Napoleon da irgendwie in Deutschland auch vieles platt gemacht hat und so weiter. Und 1816 klingelt da bei dir irgendwas?
Na, 1816 ist doch Wiener Kongress, oder?
Weiß ich jetzt gar nicht. Welche Jahreszahl ist ein Wiener Kongress? Die Recherche schneide ich da mal raus. Das wirkt sonst zu ärmlich, wenn wir das nicht aus der Hüfte wissen.
1814 bis 1815.
Ah, okay. 1814 bis 1815. Nein, nach 1815 landen wir dann auch. Nee, 1816, das Wetter ist übelst scheiße auch gewesen.
Und das, wie geil ist das? Na, Alex, was war 1816? Ich so, hä, na, was waren so die wichtigste politische Sache? Wiener Kongress? Nee, das Wetter war scheiße. Okay, danke. Okay.
1816, das Wetter war scheiße. Wirst du am Ende merken, dass du das auch schon mal gehört hast. Und da schrieb ja Goethe seine ganz berühmten Zeilen. Du versuchst, o Sonne, vergebens durch die düsteren Wolken zu scheinen. Der Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu beweinen. Ne? Also die zweite Zeile bezieht sich auf Christiane von Goethe, Christiane Vulpius, Geborene. Aber die erste Zeile in der Gedichtinterpretation, 100 Punkte plus, würdest du dafür kriegen, wenn du das auf die Tatsache beziehen solltest, dass das Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Ja, ja? Woran lag das, am Krakatau?
Ah, nicht ganz. Da kommen wir jetzt hin. Da gehen wir nämlich zurück in das Jahr 1815.
Mhm.
Das verbindet Goethe, was er selber nicht wusste, das verbindet Goethes Werk mit einem Vulkan in Indonesien.
Der nicht der Krakatau war.
Verdammt. Der Tambora.
Ah.
Aber der Krakatau ist einer der wenigen Vulkanausbrüche, die von der Heftigkeit vergleichbar sind mit dem. Ne? Also, die man so in historischer Zeit irgendwie noch einschätzen kann. Ne? Aber der indonesische Vulkan Tambora ist am 5. April 1815, hat ein Ausbruch von dem begonnen. Und das war so ein unfassbarer, krasser Vulkanausbruch, dass da selbst irgendwelche Kolonialbeamten, die fast 1000 Kilometer weit weg waren, die haben gedacht, bei ihnen unten in der Bucht stehen Kanonenboote und feuern auf die Festung. Auch in 2000 Kilometer Entfernung waren die Geräusche noch zu hören und über mehrere Tage, am 10. April, nehmen dann die Eruption so zu, dass der Vulkan am Ende wirklich nur noch die Hälfte der Höhe hat. Ne? Und das ist ein Ausbruch, also wie es den zu Menschheitszeiten nie gegeben hat. Ne? Also nochmal, um das zu verdeutlichen. Ne? Also da sind mehr als 100 Kubikkilometer Asche in die Atmosphäre und Stratosphäre hochgeballert worden. Ne? Schwefelgase bis hoch in die Stratosphäre. Direkt im Umfeld so um die 70.000 Menschen gestorben durch Flutwellen und danach folgende Seuchen, nochmals 100.000
Menschen. Wollte ich gerade sagen, ich meine, da sind ja überall Inseln, ja. So, ne? Da wird ja sicherlich Flutwellen.
Also hunderttausende Menschen ums Leben gekommen. Und auf dem Vulkanexplosivitätsindex, um das mal klar zu machen, hat ungefähr der Ausbruch des Vesuvs damals eine Stärke von 5 gehabt. Ne? Also diese Skala geht von 0 bis 8. Und der isländische Vulkan damals, den wir alle kennen, den Eyjafjallajökull, Hetna, sage ich immer, weil wenn Isländer nicht wissen, was sie sagen sollen, sagen sie mal Hetna. Der hatte eine Stärke von 4. Und dieser Ausbruch hatte eine Stärke von 7. Ist erstmal nicht so beeindruckend, aber jede Stufe
ist eine Potenz, ne?
Bedeutet eine, eine Verzehnfachung. Eine Verzehnfachung der Intensität. Also kannst du dir das ungefähr vorstellen? Also völliger Wahnsinn, was da hochgeballert wurde. Bislang wurden nur 2 Vulkanausbrüche dieser Stärke gemessen, beide in prähistorischer Zeit. Der Ausbruch des neuseeländischen Taupo vor 26.500 Jahren und der Ausbruch des Toba vor 75.000 Jahren. Ne? Und dann, wie gesagt, so zu, na, wie soll man sagen, zu geschichtlicher Zeit oder so, da ist dann, wird dann auch immer noch der Vesuv und der Krakatau da mitgenannt.
Eine Frage, was ist mit dem Ausbruch des Samalas?
Das sagt mir nichts, da habe ich nichts von gelesen. Da wird hier in der Literatur, die ich zu Rate gezogen habe, nicht mit verglichen. Wer ist da Samalas?
Das war, glaube ich, auch in der Richtung. Warte mal, vielleicht verwechsel ich das hier so, das ist was anderes.
Ich komme nachher nochmal auf einen anderen Vulkan zurück, ganz kurz. Vielleicht ist der das, aber den habe ich dann nicht mit Namen gefunden.
Im nordwestlichen Lombok, ja, das ist...
Also ich glaube, wir können beide festhalten, dass wir keine Vulkanologen sind.
Also trotz meines Geografiestudiums, ich kann schon den Aufbau der unterschiedlichen Vulkane erklären und so ein Quatsch, ne? Also das, aber ich, warte mal. Das ist nämlich auch interessant. 1258, Eruption des Samalas auf Lombok könnte die stärkste des gesamten Holozäns gewesen sein.
Krass, könnte. Das sind natürlich immer Überschriften, die Wissenschaftler für ihre Artikel benutzen, um Aufmerksamkeit.
Das Jahr 1258 war ein Jahr ohne Sommer. Naja, das scheint öfter vorzukommen, siehst du mal. Wir bleiben jetzt erstmal bei deinem.
Es gab mehrere Jahre, also übrigens interessant, bei der Recherche hatte ich festgestellt, also um 1600 irgendwie gab es auch nochmal ein Jahr, was so scheiße lief. Und der erste.
Das war übrigens einer der Vorbedingungen für den 30-jährigen Krieg.
Ja, ne? Ja. Was ich bei der Recherche gelesen habe, was interessant war, der erste, der das irgendwie verschriftlich diesen Verdacht geäußert hat, dass bestimmte Wetterlagen mit den Aerosolen von Vulkanen in der Atmosphäre zu tun haben, war Benjamin Franklin.
Krasser Typ.
Krasser Typ, ne? Also stößt immer wieder in allen Zusammenhängen auf den Namen, ne? Also fand ich interessant. Ja, wie gesagt, ne? Aerosole, Staubpartikel und Schwefelgase, die gelangen da bis in die Stratosphäre. Es bilden sich da Aerosole, die wirklich um die komplette Erde ziehen. Es hat Auswirkungen auf verschiedene Schauplätze in Europa. 1601 war dieses Jahr überhaupt, was noch kälter war in der nördlichen Hemisphäre. Ne, besonders schlimm erwischt es die Schweiz, Ernteausfälle. Im Juli schneit es dort bis in die Täler. Auch in Nordamerika und Kanada fallen teilweise im Juli 30 Zentimeter Schnee. Ne? Also die ausgemergelten Menschen in der Schweiz, ne, wird berichtet, die essen Tierkadaver, Hunde, Katzen, Schnecken,
Uhren, was halt so da war.
Ja, ne? So ein Kannibalismus wird nicht berichtet. Das Uhrenhandwerk, was ist damit?
Ich weiß nicht, ob das Uhrenhandwerk zu dem Zeitpunkt schon so groß in der Schweiz war tatsächlich.
Weiß ich nicht, aber...
Und außerdem kann man nicht von Kannibalismus berichten, wenn einfach keiner mehr übrig ist, der davon berichten kann.
Nee, aber...
Ja, der Nachtisch hat vom Kannibalismus berichtet. So.
Naja, ja. Essen 2 Kannibalen, klauen, schmeckt irgendwie komisch, gell? Ja. Nee, aber es gibt wirklich Chronisten, die da von Kindern berichten, die da wie Schafe auf dem Gras grasen, ne? Gras essen und versuchen da noch irgendwelche Blumen irgendwie essbar zu finden und so weiter. Wird berichtet, dass Kinder auch getötet werden, bevor sie verhungern und so weiter. Ne? Und natürlich wird das dort allgemein so als Gottesstrafe gesehen. Ne? Ähnliche Verhältnisse gibt es in Baden-Württemberg. damals sowieso schon das Armenhaus im werdenden Deutschland. Es führt zu Auswanderungswellen, ne? Nach Nordamerika und also haben wir ja auch schon von berichtet.
Dabei war es da ja auch scheiße, wie du gerade gesagt hast.
Ja, ja, natürlich, aber war ja trotzdem noch, man hätte, kannte ja auch noch mehr in den Süden ziehen, ne? Auswanderungswellen und auch in die Regionen, na, was heute so das Niemandsland zwischen Rumänien, Ukraine, Russland, nach Bessarabien, nach Russland, viele Auswanderungswellen aus der Gegend. In USA und Kanada, wie gesagt, da fallen im Sommer 30 Zentimeter Schnee. Die Leute essen bevorzugt Igel zu der Zeit dort, ne, weil alles Vieh schon irgendwie notgeschlachtet ist. Kochen Brennnesseln. In China essen die Bauern und Menschen den weißen Lehmboden von ihren Feldern, was? Weil es irgendwie halt nicht giftig ist und wenigstens irgendwie magenfüllend. In Indien fällt der Monsun komplett aus.
Krass.
Das erste Mal in der Geschichte. Die veränderten Klimabedingungen führen zu Mutationen von Cholera-Bakterien in Indien, wo dann in den Folgejahren auch noch hunderttausende Menschen dann an Cholera sterben. Also dieser Vulkanausbruch, völliger Wahnsinn, was der da in der Welt verursacht hat auf der ganzen
Never
Welt.
Never change a running system. Never change a running system. So, und das ist ja das, was die Leute wegen dem Klimawandel halt unterschätzen, dass halt minimalste Veränderungen an dem System extreme Auswirkungen haben können.
Ja, absolut. Also es gibt so eindrückliche Schilderungen, ne? Touristen, die in Frankreich unterwegs sind, die denken, es ist wieder gerade irgendwelche Feldmärsche oder Heeresbewegung im Gange und irgendein Krieg bricht los, weil so wirklich Heerscharen von Bettlern auf den Straßen unterwegs sind, die aus den Städten irgendwie übers Land ziehen und danach irgendwas irgendwas zu essen zu suchen. Ne? Also auch so eine Lehre aus der Geschichte, die sich immer wieder zeigt, dass im urbanen Gebiet in Katastrophensituationen das Leben richtig, richtig scheiße ist. Ne? Und ja, die Leute dann immer raus aufs Land gehen zum Betteln. Also das kenne ich auch sogar noch von meiner Mutter als aus Erzählung. Meine Mutter ist ja Jahrgang 39, ne, die da als Kind auch immer aus der Stadt dann zu den Bauern betteln gegangen ist und auf den Feldern Kartoffel stoppeln und was weiß ich und sowas. Wie gesagt, überlegt euch, ob er in die Großstadt zieht. Das ist bei dem, was da kommen wird.
Mike, was ist denn jetzt los? Wie, was da kommen wird?
Was kommen könnte, war jetzt nur so ein Spruch.
Was?
So Söhntgeneitzel-mäßig, so der letzte Sommer im Frieden. So als Überschrift, weißt du? So. Ja. Wo machen wir weiter? Willst du mal was Positives hören als Auswirkung davon?
Gibt es wieder Delfine in Venedig oder was?
Nee, aber zum Beispiel gerade in Baden-Württemberg, ne, da ist ein neuer König am Start irgendwie. Und,
Mensch!
Und der macht sich da wirklich Gedanken drüber. Und diese katastrophalen Zustände, die führen wirklich zu revolutionären Umwälzungen auch in der Landwirtschaft. Also zum Beispiel ein gewisser Justus von Liebig, ne, der war eigentlich auch mal ein Kundenservice wert, der hat in der Folge dieser ganzen Landwirtschafts- und Erntemisere und so weiter, ne, Fehlernten, Missernten und so weiter, hat er sich eingehend mit Mineraldüngungen beschäftigt, zum Beispiel, ne, ist auch so eine, auch so eine Folge, dass das dann vorangegangen ist, dass man dann mit Kalisalz und was weiß ich dann Mineraldüngung betreibt. Die Verfassungsdiskussionen wurden vorangetrieben, ne, also wirklich große gesellschaftliche
Da kommt der Verfassungsrechtler bei dir wieder raus. Ne? Es sterben hunderttausende Leute, verrecken elendig am Hunger, aber das Verfassungsrecht entwickelt sich weiter.
Ja, Württemberg als einer der Motoren der Länderverfassungsgebung, ne, im Deutschen Reich. Also das muss man auch wirklich so sehen. Kein Scheiß. Eine ganz große negative Folge, wie sich immer in solchen Umwälzungen, Katastrophen zeigt, Antisemitismus flammt auf. Ne? Juden werden als Getreidehorter bezeichnet und so weiter. Ne?
Ach, waren sie wieder besser vorbereitet?
Ja, kommt zu Pogrom, also gewaltsame Ausschreitungen gegen jüdische Bevölkerung und so weiter. Ne? Also wirklich diese Pestbeule der Geschichte, die da immer auftaucht. dass der Antisemitismus aufflammt. Zur gleichen Zeit sitzen am Genfer See einige junge Leute zusammen und finden das Wetter auch scheiße und können nicht rausgehen, beschließen sich, um ihre Langeweile zu vertreiben, einen kleinen Wettbewerb zu machen.
Ja, klar. Ne? Lord Byron und
Mary Shelley sitzen da zusammen und machen halt einen kleinen Wettbewerb, sich Schauergeschichten zu erzählen.
Ach, das war im Jahr ohne Sommer.
Ja, genau. Und da kommt Mary Shelley Sinn. Auf die Idee, eine Geschichte über einen Schweizer Wissenschaftler namens Frankenstein zu entwickeln. Also auch eine Folge davon. Ne? Es gibt sogar Wissenschaftler, die behaupten, dadurch, dass alle Pferde aufgefressen wurden, verhungert sind und so weiter, ist auch die Entwicklung des Fahrrades und der Draisine entscheidend vorangetrieben worden. Ne? In der Kunstgeschichte. Die unfassbaren Sonnenuntergänge, die William Turner gemalt hat, undenkbar ohne die Aerosole, die noch jahrelang in der Atmosphäre rumgeschwirrt sind. Also der hat bei den Bildern nicht übertrieben. Ne? Also wenn man heute ein völlig in Licht explodierendes Bild von William Turner in der National Gallery in London zum Beispiel sieht oder so, das sah damals wirklich so aus.
Sonnenuntergänge in Sachsen-Anhalt sehen so oft so aus, by the way.
Ja, weil viel Staub von den Feldern aufgewirbelt wird wahrscheinlich. Ne? Könnte schon sein. Also das Licht bricht sich da wirklich dann noch, besonders in der Atmosphäre, wo da wirklich bis Blau- und Grüntöne vorhanden waren. Ne? Bei Caspar David Friedrich sieht man das, so seine berühmte Hafenansicht vom Greifswalder Hafen. Auch undenkbar. Die Sonnenuntergänge, die Caspar David Friedrich gemalt hat, ohne diese Vulkankatastrophe. Ne? Also schon einiges los gewesen durch den Vulkanausbruch da in Indonesien. Bei Goethe haben wir angefangen, sind nach Indonesien gekommen. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die behaupten oder die sich sicher sind, dass es nicht nur der Vulkanausbruch war, dass auch schon Aerosole in der Stratosphäre vorhanden waren von einem anderen Vulkanausbruch, der da vielleicht im südamerikanischen Teil der Erde stattgefunden hat. Und die Sonnenaktivität war in den Jahren sowieso relativ runtergefahren und so weiter. Also es kamen da einige Dinge zusammen. Ne? Aber so ein Jahr ohne Sommer mit teilweise bis in die Niederungen Schneefall im Juli und so weiter, das ist schon wirklich krass. Ne? Und man sieht, wie das in der Geschichte die verschiedensten Spuren hinterlassen hat. Von einer Frankenstein-Story über ein Turner-Bild, über ein Goethe-Gedicht, technische Innovationen, politische Innovationen und so weiter. Also das ist das Schöne an der Geschichtswissenschaft, dass man solche Dinge im Zusammenhang im Nachhinein betrachten kann. Ne? Und vielleicht sogar, wie du es ja schon angestellt hast, während unserer Diskussion ein paar Ausblicke lernen dafür für unser heutiges Handeln oder zumindest für die Planung mal mitnehmen kann. Ne, wie fragil gesellschaftliche, technische, politische Systeme und Gegebenheiten einfach stinknormal an Klimafragen hängen. Ne?
Danke für diese sehr, sehr spannende Selbststudienaufgabe über das Jahr ohne Sommer. Fand ich ganz, ganz toll. Also ich liebe sowas. Mir macht das großen Spaß, sowas auch im Zusammenhang zu sehen. Und deswegen beschäftigt man sich ja auch mit Geschichte, ne? Dass man irgendwie versucht, Lernen für die Zukunft aus dem Versagen oder Nicht-Versagen der vergangenen Generation zu ziehen.
Ne? Ja, ja.
Nur darum geht es ja irgendwie. Ja.
Bitteschön.
Cool.
Hast
du denn eine Aufgabe für mich?
Ich habe eine Aufgabe für dich und zwar würde ich gern was über die revolutionären koreanischen Fußbodenheizungen im Mittelalter erfahren.
Koreanische
Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung, cool. Das ist bestimmt genauso spannend wie das Thema, das du dir selbst gegeben hast.
Ja. Aber es hat großen Spaß, also hätte ich mich noch gerne noch mehr reingefuchst in dieses Jahr ohne Sommer, also wirklich Horror für viele Leute natürlich gewesen, ne? Und auch interessant, dass so Gegenden wie die Schweiz und Baden-Württemberg, die damals natürlich einen Innovationsschub von dieser kompletten Talsohle ihrer wirtschaftlichen Existenz dann nach oben gekriegt haben, dass heute eigentlich Gegenden sind, die man als relativ wohlhabend wahrnimmt, ne?
Dabei ist auch interessant, dass natürlich der Ausbruch Südostasien war. aber wir fast nur über Auswirkungen in Europa jetzt gesprochen haben. Ne? Das zeigt natürlich auch mal wieder, wo der geschichtliche und informationsmäßige Fokus auch
irgendwo. Absolut, ich kann natürlich viel, viel einfacher einschätzen, wo in der Kunstgeschichte, in der europäischen Kunstgeschichte da Spuren hinterlassen wurden. Ich konnte jetzt nicht irgendwelche chinesischen oder indischen.
Da sterben hunderttausende Leute und wir wissen, welche Snobs im Genfer See gesessen genau. haben, um irgendwelche, ja, so. Da, das finde ich, find ich
immer ganz interessant. Absolut menschlich,
umso besser.
Genau, man fragt sich, welche Auswirkungen hat es auf uns. Ne?
Ja. Nee, deswegen umso besser, dass ich mich mit koreanischer Fußbodenheizung jetzt auseinandersetze. Ja, Mike, es war doch mal ein nettes kleines Podcastchen heute, nachdem die letzten Male ja doch relativ ausführlich waren.
Ja, also finde ich auch. Sehr Spaß gemacht.
Sehen wir uns denn jetzt nochmal vor der großen Sommerpause? Wollen wir uns nicht lieber trotzdem verabschieden für jetzt erstmal, bis wir wieder da sind?
Weil das können, bis zum unbestimmten nächsten Mal, das so versprechen wir, sobald als möglich sein wird.
Ja, also es könnte durchaus sein, dass wir uns erst wieder im September hören. So, ne, sagen wir das jetzt mal so konkret. Vielleicht schaffen wir es zwischendurch noch einmal. Aber ich fürchte, das wird jetzt ein bisschen schwierig. So, im Alles September, ja krass, so eine lange Pause, meine Güte.
Meine Güte.
Ob da nochmal jemand einschaltet?
Ja, sicherlich, war das letzte Mal ja auch so.
Ja. Dann bestellt euch mein Buch so lange, habt ja sonst nichts zu tun, jetzt ist ja Sommer. Oststolz heißt das, kann aber auch von Westdeutschen gelesen werden, soll auch von Westdeutschen gelesen werden.
Muss von Westdeutschen
Muss gelesen von werden. Westdeutschen gelesen werden. Ja.
Wird zwischen Emilia Galotti und dem Buddenbrooks dann irgendwann auch Pflichtlektüre sein.
Und vermutlich genauso gehasst. Na, fantastisch. Wenn dein Vermächtnis ist, von jeder neuen Schülergeneration gehasst zu werden.
Naja.
Ah, ja.
Du, das ist Thomas Mann egal gewesen, glaube ich.
Mike, ich wünsche dir eine ganz schöne Urlaubszeit.
Dir auch, mein Guter. Bis später.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Schockszenen, was ist denn da gewesen?